Oh ja, jo. K.O. begann.
Paul, wil je misschien
wel
Spaceball?
Spaceball?
Ja.
Dan ga je hem onsamenhangend van de
ruimte. Ja, wat
NDR Kultur. Zum Nachhören.
Ulrich Nöten liest heute die vorletzte von 81 Folgen aus dem Roman Anna Karenina von Lev Tolstoi. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit setzt er sich Tolstoi auch intensiv mit philosophischen und religiösen Fragen auseinander. Besonders das Prinzip der Nächstenliebe stellte er dabei immer wieder in den Mittelpunkt, unter anderem in seinen Schriften Kirche und Staat und Was darf ein Christ und was nicht aus den 1880er Jahren. Aber auch in Anna Karenina, erschienen bereits 1878, nimmt dieses Prinzip einen wichtigen Platz ein. Tolstois alter Ego, Konstantin Lewin, erkennt, dass die Nächstenliebe sich nicht mit Vernunft und Verstand erklären lässt, sondern dass bereits kleine Kinder danach handeln. Daraus ergibt sich, so folgert Lewin alias Tolstoi, dass die Nächstenliebe kein rationales Argument sein kann, sondern ein göttliches. Begeistert verfolgt er, der lange mit seinem Unglauben gehadert hat, diesen Gedanken weiter. Hören Sie nun wieder Ulrich Nöten.
13. Und Lewin fiel eine Szene ein, die er kürzlich bei Dolly und ihren Kindern beobachtet hatte. Die Kinder hatten, allein geblieben, Himbeeren über Kerzen gebraten und sich in hohem Bogen Milch in den Mund gegossen. Als die Mutter sie dabei ertappte, hielt sie ihnen in Lewins Beisein vor Augen, wie viel Mühe die Erwachsenen das koste, was sie da kaputt machten, und dass diese Mühe für sie aufgewandt werde. Und wenn sie Tassen kaputt schlügen, hätten sie nichts mehr, um Tee daraus zu trinken, und wenn sie die Milch verschütteten, hätten sie nichts mehr zu essen und würden Hunger sterben. Es hatte Lewin verblüfft, wie ungerührt, muffig und ungläubig die Kinder der Mutter zuhörten. Sie waren lediglich verdrossen, dass ihr vergnügliches Spiel ein Ende hatte, und glaubten der Mutter kein Wort. Sie konnten es der Mutter auch nicht glauben, denn sie konnten sich nicht vorstellen, welches Ausmaß das hatte, was sie alles in Anspruch nahm. Darum konnten sie sich auch nicht vorstellen, dass gerade das, was sie kaputt machten, das war, wovon sie lebten. »Das verstehe sich alles von selbst«, meinen sie. Und interessant und wichtig sei daran nichts, denn das habe es immer gegeben und werde es immer geben. Und es ist auch immer ein und dasselbe. Darüber müssen wir nicht nachdenken. Es ist sowieso da. Wir aber möchten uns was Eigenes und Neues ausdenken. Und da haben wir uns ausgedacht, Himbeeren in eine Tasse zu tun und sie über einer Kerze zu braten. Und uns gegenseitig in hohem Bogen Milch in den Mund zu gießen. Das ist spaßig und neu und kein bisschen schlechter, als aus Tassen zu trinken. Und weiter dachte er, mache ich das nicht auch, wenn ich mit dem Verstand nach der Bedeutung der Naturkräfte und dem Sinn des Menschenlebens suche? Und machen nicht alle philosophischen Theorien das auch, wenn sie auf dem Weg des Denkens, einem sonderbaren, dem Menschen nicht entsprechenden Weg, ihn zum Wissen dessen hinleiten, was er längst weiß und so sicher weiß, dass er ohne es gar nicht leben könnte? Ist nicht an der Theorie jedes Philosophen und ihrer Entwicklung klar zu sehen, dass er ebenso unzweifelhaft wie der Bauer Fjodor und kein bisschen klarer als dieser von vornherein um den Sinn des Lebens weiß? und bloß auf dem zweifelhaften Verstandesweg zu dem zurückkehren möchte, was allen bekannt ist. Lassen wir doch mal die Kinder allein etwas erarbeiten, Geschirr anfertigen, sich die Milch melken und so weiter. Würden sie Unfug treiben? Sie würden hungers sterben. Lassen wir doch mal uns mit unseren Leidenschaften und Gedanken allein, ohne einen Begriff von dem einen Gott und Schöpfer. Oder ohne Begriff des Guten, ohne Erläuterung des sittlich Bösen. Baut doch mal irgendetwas auf ohne diese Begriffe. Wir machen nur kaputt, da wir geistig satt sind. Kinder sind wir. Woher stammt mein freudiges, mit dem Bauern geteiltes Wissen, das allein mir Seelenfrieden gibt? Woher habe ich es? Ich, der ich erzogen bin in der Vorstellung Gottes, als Christ, dessen ganzes Leben erfüllt ist von geistigen Gütern, die mir das Christentum gegeben hat, der übervoll ist von diesen Gütern und lebt dank ihnen, ich bin wie die Kinder ohne Verständnis. Ich mache kaputt, das heißt, ich möchte kaputt machen, wovon ich lebe. Und sobald im Leben ein wichtiger Augenblick anbricht, gehe ich wie die Kinder, wenn sie frieren und hungern, zu ihm. Und noch weniger als die Kinder, die von der Mutter für ihren Unfug gescholten werden, habe ich das Gefühl, meine kindlichen Versuche, vor Übermut über die Stränge zu schlagen, würden mir zur Last gelegt. Ja, was ich weiß, weiß ich nicht durch den Verstand. Es wurde mir gegeben, mir offenbart. Und ich weiß es durch das Herz, durch den Glauben an die Hauptsache, die die Kirche verkündet. Die Kirche? Die Kirche, sagte sich Levin noch einmal, legte sich auf die andere Seite und gestützt auf den Arm blickte er ins Weite, zu der Herde, die am anderen Ufer zum Fluss hinabstieg. »Aber kann ich denn an alles glauben, was die Kirche verkündet?« überlegte er, da er sich selbst prüfen und alles bedenken wollte, was seine jetzige Ruhe zerstören könnte. Absichtlich rief er sich die Kirchenlehren ins Gedächtnis, die ihm stets am sonderbarsten erschienen und eine Versuchung gewesen waren. »Und die Schöpfung?« »Doch womit erkläre ich das Seiende?« »Mit dem, was ist? Gar nicht? Und Teufel und Sünde? Doch womit erkläre ich das Böse? Und der Heiland? Aber ich weiß nichts, gar nichts, und kann nichts wissen, außer dem, was mir mitsamt allen anderen gesagt wurde.« Und ihm war jetzt, als gäbe es in der Kirche keinen einzigen Glaubenssatz, der die Hauptsache zerstörte, den Glauben an Gott und an das Gute, als die alleinige Bestimmung des Menschen. Unter jedem Glaubenssatz der Kirche könnte der Glaubenssatz stehen, rechtschaffen und nicht nach Bedürfnissen solle man handeln. Und jeder Glaubenssatz stünde dem nicht im Weg, sondern wäre unerlässlich, damit die Hauptsache geschehe, jenes auf der Welt sich ständig vollziehende Wunder, das darin besteht, dass es jedem Einzelnen zusammen mit Millionen verschiedenartigster Menschen, Weiser und Gottesnarren, Kinder und Greise, zusammen mit allen, mit den Bauern, mit Lwow, mit Kitty, mit Bettlern und Zaren, möglich ist, ohne zu zweifeln, ein und dasselbe zu verstehen und jenes Seelenleben zu entfalten, für das allein es zu leben lohnt und das allein wir wertschätzen. Auf dem Rücken liegend schaute er nun in den hohen, wolkenlosen Himmel. »Weiß ich denn nicht, dass das ein unendlicher Raum ist und kein Gewölbe?« Aber wie sehr ich auch die Augen zusammenkneife und mein Sehen anstrenge, ich kann den Himmel doch nicht anders als gewölbt und begrenzt sehen. Und trotz meines Wissens um die Endlosigkeit des Raums habe ich zweifellos recht, wenn ich ein festes blaues Gewölbe sehe. Ich habe mehr Recht, als wenn ich mich anstrengte, weiterzusehen. Levin hatte schon zu denken aufgehört und horchte gleichsam nur noch auf die geheimnisvollen Stimmen, die sich freudig und geschäftig untereinander besprachen. »Sollte das der Glaube sein?« dachte er seinem Glück nicht trauend. »Mein Gott, ich danke dir«, stieß er hervor, schluckte das aufsteigende Schluchzen hinunter und wischte sich mit beiden Händen die Tränen ab, die ihm in den Augen standen. 14. Levin schaute geradeaus und sah die Herde. Dann erblickte er seinen Karren, den vorgespannten Woran und den Kutscher, der zur Herde fuhr und dort mit dem Hirten etwas beredete. Dann hörte er das Räderrasseln und Schnauben des wohlgenährten Pferdes schon in seiner Nähe, aber er war so in seine Gedanken vertieft, dass er gar nicht überlegte, weshalb der Kutscher zu ihm gefahren kam. Das wurde ihm erst bewusst, als der Kutscher ganz nah war und ihn rief. »Die gnädige Frau schicken mich. Ihr Herr Bruder ist eingetroffen. Und noch ein Herr.« Levin stieg in den Karren und nahm die Leinen. Wie vom Schlaf erwacht, konnte Levin sich lange nicht besinnen. Er schaute auf das wohlgenährte Pferd, das zwischen den Schenkeln und am Hals, wo die Riemen scheuerten, schaumbedeckt war, schaute auf den Kutscher Iwan, der neben ihm saß, und rief sich ins Gedächtnis, dass er den Bruder erwartet hatte, dass seine Frau sich bestimmt Sorgen machte über sein langes Ausbleiben, und suchte zu erraten, wer der mit seinem Bruder eingetroffene Gast war. Sowohl der Bruder wie seine Frau, wie der unbekannte Gast, stellten sich ihm nun anders dar als früher. Ihm war, als wäre sein Verhältnis zu allen Menschen nun bereits ein anderes. »Mit meinem Bruder wird es nicht mehr zu dieser Fremdheit kommen, die stets zwischen uns stand. Es wird nicht zu Streit kommen. Mit Kitty wird es nie mehr zu Zank kommen. Mit dem Gast, wer es auch sein mag, werde ich sanft und gut umgehen. Mit den Leuten, mit Iwan, alles wird anders sein.« Während er das wackere Pferd, das vor Ungeduld schnaubte und vorwärts drängte, an der kurzen Leine hielt, schaute er auf den neben ihm sitzenden Iwan, der nicht wusste, wohin mit seinen untätigen Händen, darum unablässig sein Hemd straff zog, und suchte nach einem Vorwand, um mit ihm ein Gespräch zu beginnen. Er wollte sagen, Iwan habe den Deichselriemen unnötig hochgezogen, aber das hätte wie ein Vorwurf geklungen. Und er wollte gern ein liebevolles Gespräch. Doch kam ihm nichts anderes in den Sinn. »Wenn Sie rechts halten wollten, der ist ein Baumstumpf«, sagte der Kutscher und korrigierte Levin am Lenkseil. »Bitte greif nicht ein und belehre mich nicht!« Die Einmischung des Kutschers ließ Levin heftig aufbrausen. Genauso wie ihn eine solche Einmischung auch sonst hätte aufbrausen lassen. Und Levin merkte bekümmert, wie falsch die Annahme war, seine Seelenverfassung könnte ihn bei der Berührung mit der Wirklichkeit schlagartig verändern. Eine Viertelwerst vom Haus entfernt erblickte Levin Grischa und Tanja, die ihm entgegengelaufen kamen. »Onkel Kostja, Mama kommt auch, und der Opa und Sergej Iwanitsch. Und noch jemand«, sagten sie, als sie auf den Karren kletterten. »Wer denn? Ganz furchtbar ist der und macht so mit den Armen.« Tanja richtete sich im Karren auf und ahmte Katawasow nach. »Ein Alter oder ein Junger?«, fragte Levin lachend. An Tanjas Darbietung kam ihm irgendwas bekannt vor. »Oh, wäre es nur kein unangenehmer Mensch«, dachte Levin. Kaum hatte er nach einer Wegbiegung die Entgegenkommenden erblickt, erkannte er unterm Strohhut Katawasow, der beim Gehen tatsächlich so mit den Armen fuchtelte, wie Tanja es vorgemacht hatte. Katawasow ließ sich gerne über Philosophie aus. Seine Vorstellung davon stammte jedoch von Naturwissenschaftlern, die sich nie mit Philosophie befasst hatten. Auch in Moskau hatte Levin in letzter Zeit viel mit ihm gestritten. Und eines dieser Gespräche, bei dem Katawasow offenbar gemeint hatte, er habe die Oberhand gewonnen, war nun das Erste, was Levin einfiel, als er ihn erkannte. »Nein, streiten und leichtfertig meine Gedanken äußern werde ich auf gar keinen Fall mehr«, überlegte er. Levin stieg aus dem Karren, begrüßte den Bruder und Katawasow und fragte nach seiner Frau. »Sie hat Mitya in den Kolak gebracht. Das war der Wald unweit des Hauses. Sie wollte ihn dort schlafen lassen, im Haus ist es so heiß«, sagte Dolly. Levin hatte seiner Frau immer abgeraten, das Kind in den Wald zu bringen, da er das für gefährlich hielt. Und die Nachricht berührte ihn unangenehm. »Sie schwirrt mit ihm von einem Ort zum anderen«, sagte der Fürst lächelnd. »Ich habe ihr geraten, es mal mit dem Eiskeller zu versuchen.« »Sie wollte zum Bienengarten kommen, denn sie meinte, du wärst dort. Und wir gehen auch dorthin«, sagte Dolly. Sergej Iwanowitsch blieb ein wenig hinter den anderen zurück, gesellte sich zum Bruder und fragte, »Na, was treibst du?« »Ach, nichts Besonderes. Wie immer. Kümmere mich um die Wirtschaft«, erwiderte Levin. »Und du? Bleibst du eine Weile? Wir haben dich längst erwartet.« »An die 2 Wochen. Sehr viel zu tun in Moskau.« Bei diesen Worten trafen sich die Augen der Brüder, und trotz Levins fortwährendem und jetzt besonders starken Wunsch, ein freundschaftliches und vor allem schlichtes Verhältnis zu seinem Bruder zu unterhalten, spürte er, dass er verlegen war, wenn er ihn ansah. Er schlug die Augen nieder und wusste nicht, was er sagen sollte. In Gedanken ging Lewin die Gesprächsgegenstände durch, die Sergei Iwanowitsch angenehm wären und ihn vom Gespräch über den serbischen Krieg und die slawische Frage ablenken könnten, auf die er mit seiner Bemerkung über Moskau angespielt hatte. Und er fing von Sergei Iwanowitschs Buch an. »Na, gab es Rezensionen zu deinem Buch?«, fragte er. Sergei Iwanowitsch musste über die Absicht der Frage lächeln. »Das kümmert jetzt niemanden. Und mich am allerwenigsten«, sagte er. »Schauen Sie, Darja Alexandrowna, da zieht Regen auf«, fügte er hinzu und deutete mit dem Schirm auf die weißen Wölkchen, die sich über den Espenwipfeln zeigten. Und diese Worte genügten, dass das nicht feindselige, aber kalte Verhältnis, das Lewin hatte vermeiden wollen, sich zwischen den Brüdern wieder einstellte. Lewin ging zu Katawasow. »Wie gut haben Sie daran getan, dass Sie die Idee hatten, herzukommen«, sagte er zu ihm. »Ich wollte es ja längst. Jetzt werden wir uns unterhalten. Schauen wir mal. Haben Sie Spencer gelesen?« »Nein, ich bin noch nicht durch«, sagte Lewin. »Im Übrigen kann ich ihn jetzt nicht brauchen.« »Wie das? Interessant. Weshalb?« »Also, ich bin endgültig zu der Überzeugung gekommen, dass ich eine Antwort auf die mich beschäftigenden Fragen bei ihm und seinesgleichen nicht finden werde. Jetzt...« Doch mit einem Mal verblüffte ihn Katawasows gelassener und heiterer Gesichtsausdruck. Ihn dauerte dermaßen, dass er seine Stimmung mit diesem Gespräch offenbar zerstören würde, dass er seines Vorsatzes eingedenk innehielt. »Im Übrigen, davon reden wir später«, fügte er hinzu. »Wenn zum Bienengarten, dann hier lang, auf diesem Pfad«, erklärte er allen. Auf dem schmalen Pfad gelangten sie zu einer ungemähten Lichtung, die auf der einen Seite gänzlich von leuchtendem Wachtelweizen bedeckt war, zwischen dem allenthalben die hohen, dunkelgrünen Stauden des weißen Germers aufragten, und dort ließ Lewin seine Gäste im dichten, frischen Schatten junger Espen Platz nehmen. Auf einer Bank und auf Holzklötzen, bereitgestellt für Besucher des Bienengartens, die sich vor den Bienen fürchteten. Und er selbst ging hinter die Umzäunung, um Kindern und Erwachsenen Brot, Gurken und frischen Honig zu bringen. Bemüht, sich möglichst nicht rasch zu bewegen und auf die immer häufiger vorbeifliegenden Bienen horchend, gelangte er auf dem Pfad zur Hütte. Unmittelbar vor der Diele verfing sich eine Biene in seinem Bart und sirrte, aber er konnte sie behutsam frei bekommen. In der schattigen Diele nahm er sein am Nagel hängendes Netz von der Wand, zog es über und steckte die Hände in die Taschen. Und so trat er in den umzäunten Bienengarten, wo auf dem abgemähten Platz in akkuraten Reihen, mit Bast an Pfähle gebunden, die alten Bienenstöcke standen, alle mit ihrer Geschichte, alle ihm bekannt, und am Flechtzaun entlang die jungen, in diesem Jahr erst besetzten Stöcke. Vor den Fluglöchern schwirrte es nur so von kreisenden und sich an einer Stelle drängenden, tanzenden Bienen und Drohnen, und dazwischen flogen ständig in einer Richtung hin zum Wald, zu den blühenden Linden und zurück zu den Bienenstöcken die Arbeitsbienen und brachten Höschen um Höschen. In den Ohren klangen ihm unablässig die verschiedenartigsten Töne, mal eine beschäftigte, rasch vorbeisausende Arbeiterin, mal ein röhrender, müßiger Drohn, mal erregte, vor dem Feind ihre Habe schützende, zum Stechen bereite Wachbienen. Jenseits des Zauns hobelte der alte Bienenvater einen Fassreif und sah Lewin nicht. Ohne ihn zu rufen, blieb Lewin mitten im Bienengarten stehen. Er war froh über die Gelegenheit, allein zu sein, um sich zu besinnen. Angesichts einer Wirklichkeit, die seine Stimmung schon derart heruntergezogen hatte. Ihm fiel ein, dass er sich bereits über Iwan geärgert, dem Bruder Kälte gezeigt und leichtfertig mit Katawasow geredet hatte. Sollte es tatsächlich nur die Stimmung eines Augenblicks gewesen sein und spurlos vergehen, überlegte er. Aber im gleichen Moment war er in seine Stimmung zurückgekehrt und spürte voll Freude, dass sich etwas Neues und Wichtiges in ihm vollzogen hatte. Die Wirklichkeit hatte den Seelenfrieden, zu dem er gefunden hatte, nur kurzzeitig überdeckt. Er war in ihm jedoch unversehrt. Genauso wie die Bienen, die ihn nun umschwirrten, bedrohten und ablenkten und seine körperliche Ruhe raubten, ihn veranlassten, sich klein zu machen, um ihnen auszuweichen, so hatten die Sorgen von dem Moment an, als er den Karren bestieg, ihn umringt und ihm die seelische Freiheit geraubt. Aber das dauerte nur so lange, als er mitten unter ihnen war. Wie seine Körperkraft trotz der Bienen unversehrt war, so war auch die ihm neu bewusst gewordene Geisteskraft in ihm unversehrt. 15. Weißt du, Kostja, mit wem Sergei Iwanowitsch hergereist ist? Sagte Dolly, als sie den Kindern Gurken und Honig zugeteilt hatte. Mit Wronski. Er geht nach Serbien. Und das nicht allein? Auf eigene Kosten nimmt er eine Schwadron mit, sagte Katawassow. Das passt zu ihm, sagte Levin. Gehen denn immer noch Freiwillige dorthin? Fügte er hinzu nach einem Blick auf Sergei Iwanowitsch. Sergei Iwanowitsch antwortete nicht. Mit dem stumpfen Messerende holte er aus einer Tasse, in der die Ecke einer weißen Honigwabe lag, vorsichtig eine am ausgeflossenen Honig klebende, noch lebende Biene heraus. »Und wie! Sie hätten sehen sollen, was gestern auf dem Bahnhof los war«, sagte Katawassow und biss knackend in eine Gurke. »Also, wie soll man das verstehen? Um Himmels Willen erklären Sie mir, Sergei Iwanowitsch, wohin fahren alle diese Freiwilligen? Gegen wen führen sie Krieg?« fragte der alte Fürst offenbar in Fortsetzung eines Gesprächs, das noch ohne Levin begonnen hatte. »Gegen die Türken«, erwiderte mit gelassenem Lächeln Sergei Iwanowitsch. Er hatte die hilflos, die Beinchen bewegende, vom Honig dunkle Biene frei bekommen und setzte sie nun vom Messer auf ein kräftiges Espenblatt. »Aber wer hat denn den Türken den Krieg erklärt? Iwan Iwanitsch Ragosow? Und Gräfin Lydia Iwanowna samt Madame Stahl?« »Niemand hat den Krieg erklärt, sondern die Menschen haben Mitgefühl für das Leiden ihrer Nächsten und wollen ihnen helfen«, sagte Sergei Iwanowitsch. »Aber der Fürst spricht nicht von Hilfe.« Levin trat für den Schwiegervater ein, sondern von Krieg. »Der Fürst sagt, Privatpersonen könnten nicht ohne Erlaubnis der Regierung an einem Krieg teilnehmen.« »Kostja, schau, eine Biene! Wirklich, wir wären alle gestochen!« Dolly wedelte eine Wespe fort. »Das ist keine Biene, das ist eine Wespe«, sagte Levin. »Aha, aha. Und was hätten Sie für eine Theorie?« sagte Katawassow lächelnd. Er forderte Levin offenbar zum Streitgespräch heraus. »Warum haben Privatpersonen nicht das Recht?« »Meine Theorie wäre dies. Der Krieg ist einerseits eine derart animalische, grausame, schreckliche Sache, dass kein Mensch, schon gar nicht ein Christ, es persönlich verantworten kann, einen Krieg zu beginnen. Das kann nur eine Regierung, die dazu berufen ist und sich einem Krieg stellen muss. Andererseits sagt sowohl die Wissenschaft wie der gesunde Menschenverstand, dass die Bürger in Staatsangelegenheiten, besonders in Sachen Krieg, auf ihren persönlichen Willen verzichten müssen. Sergei Iwanowitsch und Katawassow hoben gleichzeitig mit ihren schon fertigen Einsprüchen an. »Das ist ja der Witz, mein Bester, dass es Fälle geben kann, wenn die Regierung nicht den Willen der Bürger erfüllt und dann verkündet die Gesellschaft ihren Willen«, sagte Katawassow. Aber Sergei Iwanowitsch billigte diesen Einspruch offenbar nicht. Er runzelte zu Katawassows Worten die Stirn und sagte etwas anderes. »Du hast Unrecht, die Frage so zu stellen. Da geht es nicht um eine Kriegserklärung, sondern schlicht um die Äußerung eines menschlichen, christlichen Gefühls. Getötet werden Brüder gleichen Blutes und gleichen Glaubens. Und gar nicht so sehr Brüder gleichen Glaubens, sondern schlicht Kinder, Frauen und Alte. Das Gefühl empört sich und russische Menschen laufen hin, um mitzuhelfen, diesem Grauen ein Ende zu setzen. Stell dir vor, du würdest eine Straße lang gehen und sehen, wie Betrunkene eine Frau oder ein Kind schlagen. Ich denke, du würdest nicht erst fragen, ob diesem Menschen der Krieg erklärt wurde, sondern würdest dich zur Verteidigung auf ihn stürzen. Würde ihn aber nicht töten, sagte Levin. Doch, du würdest ihn töten. Ich weiß nicht. Wenn ich so etwas sehen würde, ließe ich mich unmittelbar von meinem Gefühl leiten. Im Voraus kann ich das nicht sagen. Solch ein unmittelbares Gefühl für die unterjochten Slawen gibt es jedoch nicht und kann es nicht geben. Vielleicht für dich nicht, für andere gibt es das schon. Sergei Iwanowitsch runzelte unzufrieden die Stirn. Im Volk sind Legenden über die Rechtgläubigen lebendig, die unterm Joch der ruchlosen Muselmänner leiden. Das Volk hat vom Leiden seiner Brüder erfahren und seine Stimme erhoben. »Vielleicht«, meinte Levin ausweichend, »aber ich sehe das nicht. Ich bin selbst das Volk, und ich fühle das nicht.« »Ich auch nicht«, sagte der Fürst. »Ich war im Ausland, habe Zeitungen gelesen und gebe zu, dass mir noch vor den bulgarischen Schreckensmeldungen nicht in den Kopf wollte, weshalb alle Russen mit einem Mal die slawischen Brüder so lieb gewonnen hatten, während ich keinerlei Liebe für sie empfand. Ich war sehr betrübt. Ich dachte, ich sei aus der Art geschlagen oder Karlsbad habe auf mich diese Wirkung. Aber als ich wieder zurück war, beruhigte ich mich, da ich gesehen habe, dass es auch außer mir noch Menschen gibt, die sich nur für Russland interessieren und nicht für die slawischen Brüder. So auch Konstantin. »Persönliche Meinungen haben da nichts zu bedeuten«, sagte Sergei Iwanowitsch. »Persönliche Meinungen sind unerheblich, da ganz Russland, das Volk, seinen Willen bekundet hat.« »Aber entschuldigen Sie, ich sehe das nicht. Das Volk weiß doch von nichts«, sagte der Fürst. »Doch, Papa, wieso denn nicht? Und am Sonntag in der Kirche?« Dolly hatte dem Gespräch gelauscht. »Gib mir doch bitte ein Handtuch«, sagte sie zu dem Alten, der lächelnd auf die Kinder schaute. »Es kann ja nicht sein, dass alle...« »Was heißt am Sonntag in der Kirche?« »Der Priester hatte den Auftrag, etwas vorzulesen. Das hat er getan. Sie haben nichts begriffen, haben geseufzt, wie bei jeder Predigt«, fuhr der Fürst fort. »Dann wurde ihnen gesagt, in der Kirche werde für eine Sache gesammelt. Nun, zum Seelenheil zog da jeder seine Kopeke raus und gab sie her. Doch wofür, wissen sie selbst nicht.« »Es kann nicht sein, dass das Volk es nicht weiß. Ein Bewusstsein von seinen Geschicken hat das Volk immer. Und in Momenten wie diesen wird es ihm klar«, sagte Sergei Iwanowitsch, den Blick auf den alten Bienenvater gerichtet. Der schöne Alte mit dem graudurchsetzten schwarzen Bart und dem dichten silbrigen Haar stand unbeweglich. Er hielt das Gefäß mit dem Honig und blickte liebevoll und gelassen von der Höhe seines Wuchses auf die Herrschaften, offenbar ohne etwas zu begreifen oder begreifen zu wollen. »Ja, so ist es«, sagte er auf Sergei Iwanowitschs Worte und nickte bedeutsam. »Fragt ihn doch. Er weiß nichts und denkt auch gar nicht daran«, sagte Lewin. »Hast du von dem Krieg gehört, Michailitsch?« sprach er ihn an. »Was da in der Kirche vorgelesen wurde, was denkst du? Müssen wir Krieg führen für die Christenmenschen?« »Was sollen wir denken? Alexander Nikolaitsch, der Kaiser, der hat uns bedacht. Er bedenkt uns ja in allen Dingen. Er weiß es besser.« »Soll ich nicht noch Brot bringen? Kriegt der Bub noch was?« fragte er Darja Alexandrowna und deutete auf Grischa, der am letzten Stück Rinde kaute. »Ich brauche nicht zu fragen«, sagte Sergei Iwanowitsch. »Wir haben hunderte und aberhunderte Menschen gesehen und sehen sie noch, die alles stehen und liegen lassen, um der gerechten Sache zu dienen, von allen Ecken und Enden Russlands kommen und ihre Idee und ihr Ziel direkt und deutlich zum Ausdruck bringen. Sie leisten ihr Schärflein oder gehen selbst und sagen direkt, weshalb. Was heißt das wohl?« »Es heißt meiner Meinung nach«, sagte Lewin, der sich zu ereifern begann, »dass in einem 80-Millionen-Volk sich immer Menschen finden, nicht nur Hunderte wie jetzt, sondern Zehntausende, die ihre Position in der Gesellschaft eingebüßt haben, draufgängerische Menschen, die immer bereit sind, ob in die Bande Pugatschows oder nach Chiva, nach Serbien. Ich sage dir doch, es sind nicht nur Hunderte und keine draufgängerischen Menschen, sondern die besten Vertreter des Volkes.« Sergei Iwanowitsch war so aufgebracht, als verteidigte er seine letzte Habe. »Und die Opfergaben? Da drückt doch direkt das ganze Volk seinen Willen aus.« »Dieses Wort Volk ist so unbestimmt«, sagte Lewin. »Amtsschreiber, Lehrer und bei den Bauern einer von tausend wissen vielleicht, worum es geht. Die übrigen 80 Millionen drücken, wie Michailitsch, gar nicht ihren Willen aus. Vielmehr haben sie nicht die geringste Ahnung, worüber sie ihren Willen ausdrücken sollen. Was für ein Recht haben wir zu der Aussage, das sei der Wille des Volkes?«
Good afternoon. You are listening to The Lake Radio, and we are broadcasting live now from Roskilde Festival. This is Saturday afternoon, and it's the fourth broadcast here from The Lake Radio from Roskilde this year. My name is William Kudel, and I'm sitting together with Frederik Heidemann.
Hello, William.
And we will be your hosts this afternoon for the next 2 hours or so. We will be playing some interviews and some good tracks from artists who are playing today at the festival. And I think before we dive more into that, we can maybe just start listening to a song by a band that's actually playing right now as we speak.
Yeah, if you're at the festival, you still have the chance to catch the last part of Ibani and Babina. They're playing at EOS right now, and I think they might be done soon. So let's play a track by them. It's called Refwe Mi Enyim, And I think we got it lined up. So welcome to the broadcast. This is the Lake Radio. You're at Roskilde Festival.
Chawa Pawne, Mazu one Sarin Sensi. Chawa to one Biara.
You are listening to the Lake Radio. We are here at Roskilde Festival, and this track was by Ibayani and Baby Na. If you're walking around the festival grounds and you see yourself in a big, big mirror on a container, you might be actually looking at the radio studio that we are sitting in right now. We've been broadcasting for the past 3 days here at Roskilde Festival, and outside of the broadcast, we've been able to meet up with a lot of the amazing artists performing at Roskilde Festival and having conversations with them about their contributions to the festival. And today, on this last day, we would like to play a lot of these recorded interviews. We've met up with performer Cherza Balac, who is performing again tonight. We've met up with choreographer Kai Merke, Scottish small pipes player Breche Chamble, Barbro Miamilovic and Kara Jackson. And of course, we're also going to play loads and loads of great tracks and recommendations from artists playing on this last day of Roskilde Festival. So stay tuned. We are live until 4 p.m.
That's right. And maybe we should go into the first segment now.
Hi, my name is Kara Jackson, and I just played Roskilde Festival, and you're listening to The Lake Radio.
Yes, this was the voice of Kara Jackson, singer-songwriter, who performed Wednesday? Thursday, my technician just corrected me, thank you. And after her concert, our own technician, Rasmus Kleve, was able to meet up with her for an interview, which we will play now.
So how does a Kara Jackson song come about? Like, how does it start?
There's an assumption that I write lyrics first because I have a background in poetry. So a lot of people think my music is like poems set to music, but it actually a lot of the time starts as like melodies first, and I have to like really work to come up with words that fit the melodies in my head. So it's kind of like a puzzle piece, like, okay, if this is the sound in my head, how do I like make words that make sense with like those limitations like of the sounds? So it's kind of just like a lot of internal, like I kind of feel like a just like somebody talking to myself like on the street or something, like just trying to make sense of what is going on up here in my brain and then make that something tangible and something to share with other people. I feel like writing a poem is, you know, its own process and language. And I think poems, you know, how I was taught to write poems is like being concise and being clear about what you mean and using metaphor and simile and stuff. And so I think songwriting, there's like overlap there. Like you can use kind of the same figurative devices, like the same figurative language, but the song kind of demands also a certain musicality that is just a little different than a poem. Because there's music, I feel like, in poetry, but like it's much looser than having a literal beat or like a literal melody that you kind of have to make sure it makes sense with when you're writing a song. So I feel like my songs, I'm more forgiving in terms of like, oh, this is the most like profound, beautiful, like extended metaphor. Like I feel like I'm more like, you know, I can be a little more cliche in music and I can be a little more focused on like the vibe of the sound. But with poems, I have to be really focused and like my originality and just making something that works for like a poetic form.
Can you describe your music to me in your own words, or maybe your approach to making music?
I started playing music in general like as a kid, just like writing my own songs in my bedroom, and the album was really written in the same way. I was like in my childhood bedroom just writing these songs. So it's like folk music, but really just kind of music that I think is just an expression of the self and like me trying to work through big feelings and also making sense of these big feelings as they pertain to like myself. And I feel really small a lot of the time. So just trying to like make sense of what it means to be a human and a person.
You're inspired by like, yeah, American folk music and that whole tradition. You also played a Karen Dalton cover at your, you opened your concert with that. How do you see your own music like in relation to that tradition?
Yeah, I really grew up admiring songs that, you know, were telling a story, and I always gravitated towards folk music. My parents would play all types of music in the house growing up. Like my dad was a jazz person and my mom really loved soul music, so I grew up on like just the perfect foundation music wise like John Coltrane and Miles Davis and then like Aretha Franklin and the Temptations and everything. And then, you know, my parents' music taste was so eclectic, so I would really hang on to certain things. Like whenever they played Jim Croce, I like knew I loved his songs so much, and like Joni Mitchell and Joan Baez and Charlie Pride and stuff. So like I just kind of always had an affinity for those sounds. I've always loved like the simplicity of folk music. Like you can really just have a guitar and express yourself that way. And then I think also there's a history, like folk music has such a deep history, like politically too, in the United States. And so like my mom has always worked for, or for most of my life, she's worked at a labor union. And so a lot of my first like really like folk songs that I learned growing up were in the context of like going to protests with her and stuff like that to get like rights for workers and stuff. So I learned like Pete Seeger and stuff like that through that context. So I've always appreciated how not only were these folk songs like really beautiful and I really liked the way that they sounded, but figuring out how like people were also expressing, you know, themselves and expressing what was going on in the world, like the political statements that you can make in folk music and how you can use it as a way to help facilitate larger like movements and larger like movements of solidarity and just struggles historically. So once I really learned, like, you know, learning about Joan Baez and her going to Vietnam and like trying to be an activist as well, like that being like something that she did in tandem with folk music, I was always really inspired by like that history. But on its face, like, I just always really loved like the way that it sounded. I love just like a woman and her guitar. I think that's just such a like powerful thing and such a powerful way to like take up space on stage, like to demand, like for someone like Joni Mitchell to demand like her feelings deserve as much like reverence as like anybody else, like who was in a full band like playing after her or something. So I've always been inspired by like the woman on stage taking up space, like Nina Simone and just like all those classic people.
And that's what you just did today also. Like it was just you and your guitar on stage, on a pretty big stage. So, and it was super powerful. But how do you, when you make albums, or at least the debut album, it's not as simple. Like it has a singer-songwriter aesthetics, I guess, yeah. But there's also much more instrumentation. There's even electronic parts and stuff like that. Like, what's your thoughts on expanding on that tradition and that aesthetics? What were the thoughts behind that output? Yeah.
When I wrote the songs on my album, at first it was just me and my guitar, so all of them on the basic level were just like guitar and vocal tracks. And then when I brought my collaborators in is when we kind of built off of that foundation and started to play with instrumentation. I think at first I was really shy about like instrumentation because I'd never really worked in that way. I've always just been like, you know, me and my guitar, and my friends kind of helped me get the courage to just try different stuff sound wise and like I knew I wanted like strings and like something orchestral, but kind of just getting weird and playing with like the slide sounds and some like electronic things, and just, you know, there's like a car revving up, like us recording like my friend's car and stuff like that. But as much as I've always loved folk music, I was born in 1999. Like, I grew up, you know, listening to a lot of rap music too with my brother and stuff like that. Like 3-6 Mafia is a really, you know, influential group for me. Like, I love that stuff. And like Lauryn Hill, who I think, even though she is in the rap tradition, I think that she also makes folk music in a lot of ways because she plays her guitar and like sings and raps and stuff. And coming up in Chicago, Illinois too, like in that scene, what was going on with like Chance the Rapper and No Name, who's also playing at this festival today. Like, people like that have always been really inspiring for me. So as much as I knew I wanted to do my folk thing, there's just so many other outside influences over my music. So I knew I always wanted to do kind of like a modern twist. I feel like Bob Dylan kind of did the work for everyone in terms of pushing the folk audiences and making stuff modern. And, you know, people booed him when he played electric guitar. So I feel like he kind of did the work of like opening the threshold and just allowing different things to exist. But I feel like music now is so, like, you know, multifaceted. Like, people are a lot of times operating under like multiple genres at once. So I think a lot of artists are kind of starting to push the limitations of genre and just kind of blend stuff. So I think I was just really doing the same thing.
It's funny to hear how you grew up on Lauryn Hill and 90s hip-hop, because I actually thought a lot about Lauryn Hill when I heard your first EP. I don't know what it was, but there was something in the way of like the phrasings and stuff.
Yeah.
And I read somewhere, I think it was on Twitter or X, that you said something like, people think I use autotune on my voice, but it's actually just the way I sing. And actually, when I heard the record, I was sometimes curious, because you have these electronic sounds. There is like a production where autotune could be present in a natural way, but it's not autotune, it's the way you sing. Do you try to sound like you're autotuned, or is it just the way it sounds when you sing?
I mean, the auto-tune, it was so funny because when we started getting those accusations, like, all my friends who helped me make the album, like, I remember my friend Kaina was like, I can attest, like, I was in the room, like, we didn't use any auto-tune. But it was so funny because I'm not anti-auto-tune at all. Like, I think that it's an interesting way. I mean, like, I love Cher and I love, like, T-Pain. Like, you know, like, I think auto-tune is such a, like, creative way to also approach. Even we were just talking about Charlie XCX, who, like, you know, has to, like, she's always talking about she has to use auto-tune, and I think it's an interesting way to play with your voice, so I'm not even really opposed to, you know, who knows, maybe I'll take the challenge and try to use auto-tune in the next one. But I think we're just so shocked because to me it doesn't really sound like it, but I could kind of see and understand. But I think some of my low end, it just gets like really, it feels like smooth to a point where you're like, okay, this may have been altered or something. But I think the vocal tracks, I sometimes am really annoyed by them because I feel like they're like really raw. So like when we were getting the auto-tune thing, I was just like, oh, like, does it really sound like it? But it's an interesting thing to kind of think about trying. And, you know, I think people who use auto-tune, or whether it's like sampling or other things, I think that's such a cool way to kind of just like experiment and try stuff. So I might, you know, take it as a challenge.
What is in the future for you? You mentioned a new album or working on it. What's cooking?
I don't know. I mean, I think right now the plan is, you know, trying to work on new music. I've been touring a lot, so like I'm kind of waiting for that to just die down and really just focus on writing new things. But yeah, the plan is really, you know, trying to just kind of keep doing what I'm doing and being myself and everything. Just, I think so much of being a musician for me, like, I've always wanted to write my own music and perform it, but a lot of it's a big question mark too. You kind of just fall into things, and so much of my career has been like unprecedented, and sometimes it feels like I'm just living my dream in real life, but sometimes I'm like, I didn't really imagine this. Like, I mean, growing up, like, Copenhagen wasn't a real place to me, probably, you know, like, when you're in Chicago, it's like, you're so far from all this stuff, so I never would have imagined that I'd be somewhere like here, and I really love it, but, you know, you just kind of stumble into things, so I think I'm just gonna continue to stumble and, you know, figure out my footing and figure out what works.
What your mind can see, what your mouth can sing, what your hands can weave, everlasting, everlasting. You and I both know how this goes. I have to leave my home, and you have to leave your own for that Minnesota cold.
are still listening to The Lake Radio live from Roskilde Festival. And you just heard an interview with Kara Jackson made by our own reporter Rasmus Kleve here from The Lake. And in the end of the interview, there was a wonderful song by Kara Jackson called Lily, which I enjoyed a lot.
Yeah, I mean, unfortunately, her concert was in the middle of our broadcast Thursday, so I had to miss it. But yeah, her music really strikes a certain note in in my emotional abdomen.
It's a funny thing to be mediating things that are happening right now at Roskilde Festival, like Ibe Jani and Baba Nan, which just ended, which we heard a song from while they were playing here.
Speaking of right now, if you are at Roskilde Festival, you should head towards Avalon, because in half an hour at 3 o'clock sharp, Kakuma Sound will perform. And they also performed yesterday at Platform, but today they've moved to Avalon. Kakuma Sound is this quite big project with musicians that come from the world's biggest refugee camp in northern Kenya, in Kakuma. And I think over 160,000 people reside in this Kakuma refugee camp. And people from countries like Sudan, Congo, Uganda, and Somalia. And what Kakuma Sound is this workshop project in which teachers and instructors from different traditional musics in these countries come and teach and workshop music together. And I guess these concerts like today's in Roskilde is sort of an outcome of that. And we're going to play now a small clip from a documentary they've made themselves. I'm talking to some of the participants in Kakuma Sound.
So if you're at Roskilde Festival now, you can head to the Avalon stage. Otherwise, keep listening.
Across the camp, we have multinational camp. We have so many youth, different nationality. In our culture, this talking drum, wherever they are talking, mean that there's a peace. Despite some problems here and there, but everyone need peace. And through these activities, I'm sure our young men will make everything to promote peace through their culture.
And I'm so happy to be with Kakuma Sound. I'm a Didinga by tribe. Wherever I have lived here in Kakuma for long, I have never heard of the organization which is supporting the cultural activities. Kakuma Sound today, which made me feel so happy. I have met with other tribes which I have never met before, which promote unity among us. We know each other. And also I see the different instruments, which I have never met, but I only heard about the instruments, but I have never touched them, and I don't know how to play them.
Came to join Kakuma Sound. It is a great privilege, which I've ever not attached with. It is also a sound of social change in diverse community, inclusion in nationalities, and multi-sectoral ethnics in Kakuma Refugee Camp.
I'm so impressed the way these youth are picked up, and they have so much been encouraged, they're so happy with it, and I've seen their vision It's not just only to bring to harmonize the communities in this camp, but they are also out to show to the world that they are not just people without a focus. They are also wishing to go out to the communities, international communities, to demonstrate their skills and talents that could not have been easily seen here in the refugee camp.
I recommend it not to end in Kakuma, but for us to extend our talents, which we have already acquired from trainers, to other nationalities down in the country, Kenya, Uganda, South Sudan, where we have got no stable peace, to ensure all the youth are coming together to portray and showcase their talents using Kakuma South.
You are listening to The Lake Radio live from Roskilde Festival. And this was Blue Lake with the track Green Yellow Field. And Blue Lake is actually playing right as we speak on platform stage. They started playing 8 minutes ago. And Blue Lake is a solo project of Jason Duncan, I believe his name is, from Copenhagen. And yeah, so anyone not feeling like listening to radio should head towards there right now.
We're trying today to move a little bit chronologically through the day and what's happening on the festival during the day. So we're trying to start early and then move later and later with a few steps back in time also, because one of the things that happened early on at the festival, that was a concert by Mia Milovic. One of our reporters at the Lake, Jan Strecker, met up with Mia Milovic and another artist called Barbro, who was playing